gratulieren, das bringt Unglück. Aber wir werden gesegnet, egal was wir machen. Mal von der Sünde abgesehen, aber das wollen wir ja eh nicht. Amen. Ich freue mich riesig, heute Morgen hier zu sein und Teil dieser Konferenz zu sein. Begrüße sehr das Motto, die Ausrichtung dieser Konferenz. Freue mich, dass das Thema Evangelisation in unserem Land thematisiert wird. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz dringend nötig. Ich habe euch etwas mitgebracht für die, die sich das mal anschauen wollen. Das liegt hinten im Eingangsbereich aus. In der Registration liegt das aus. Das ist eine kleine Broschüre. Uwe Schäfer Medien steht vorne drauf. Und sie soll auf ein, zwei Sachen aufmerksam machen. Das eine nämlich auf meiner Homepage, uweschäfermedien.de. Da kann man immer mal sehen, wo ich mich rumtreibe. Und wenn neue Bücher rauskommen, neue Produkte da sind, kann man das dort bestellen, kann man das dort sehen. Im Frühjahr nächsten Jahres kommt das Buch raus, Lebe deine Berufung. Etwas, wo ich so gespannt bin, was Gott damit macht, mit dieser Botschaft. Und das könnt ihr alles da so erfahren. Dann gibt es diverse andere Bücher und Videos und Kassetten und Kram und alles außer Jesus Junk. Also so Bändelchen und so weiter, ne? Das führen wir also nicht, sondern nur diese Videos, Kassetten und Bücher. Und es gibt ein Büchlein, das möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Warum ich glaube, heißt das. Und das ist ein evangelistisches Tool. Wie viele von euch haben das schon gesehen? 2, 3, 5, gut. Ein evangelistisches Tool. Wir haben es aufgelegt mit 10.000. Sie sind bereits vergriffen. Und mein Traum ist, im Laufe der nächsten Jahre wirklich zu sehen, dass wir immer und immer und immer wieder 10.000 neue auflegen und dass Menschen dadurch das Evangelium hören. Ich habe vor 10 Jahren das Buch gelesen, Bekehre nicht lebe, von, ich glaube, Bill Hybels ist es. Und dieses Buch hat vor 10 Jahren mein Leben total berührt und verändert. Es war zunächst mal sehr unangenehm, es war eine einzige Ohrfeigensitzung, mir mal klar darüber zu werden, inwieweit ich doch in einem ganz schön frommen Ghetto lebe. Ja, in einer ganz, ganz kleinen Subkultur von uns Pfingstlern und Charismatikern und Evangelikalen und wo wir so unsere Insidersprache haben und wo wir so wissen, was wir gut finden, wo wir so unsere Werte haben. Und das sind ja auch ganz tolle Sachen, ich möchte überhaupt nicht respektlos darüber reden, aber wie unrelevant wir darin auch manchmal sind, in dem Menschen zu erreichen. Und ich merkte auch, wie unrelevant ich bin mit meinem eigenen Leben. Ja, und ich war ganz zufrieden damit, in den Gemeinden bekannt zu sein, meinen Dienst tun zu dürfen, ein Segen sein zu dürfen hier und da der Gemeinde Jesu. Und ich habe mich damals entschlossen, ich will ausbrechen. Ich will ausbrechen aus diesem Ghetto. Ich will auch nicht mehr diese, ja, ich bin ja der Pastor, Entschuldigung, benutzen. Ich habe ja so viel zu tun und so viel Verantwortung im Reiche Gottes und lass mich noch in 3 Gremien hineinwählen oder hineinrufen, um dann noch irgendwelche frommen Dinge zu beratschlagen. Nein, ich will, dass in meinem Leben Zeit ist und auch Raum ist, wirklich Menschen zu dienen. Seitdem musste ich dieses Commitment manches Mal erneuern. Das habe ich nicht 10 Jahre lang auf einem Niveau leben können, sondern auch das ist gewissen Ups und Downs unterworfen. Guckt mich nicht so fromm an, bei euch ist es ja nicht anders. Aber es ist doch eine Sache, die ich auch immer wieder habe erneuern dürfen und wo Gott mich auch einfach nicht loslässt. Vor ein paar Jahren habe ich in Augsburg auf einer Konferenz gedient. Anschließend ging ich im Essen mit dem Pastor dort und seiner Frau, das war Pastor Carsten Buck, mittlerweile ist er nicht mehr in Augsburg, sondern im Wuppertal, Pastor unserer Gemeinde dort in Wuppertal. Und als wir gegessen hatten, wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen, irgendwo Grieche oder was, da zog er aus seinem Portemonnaie so einen kleinen Zettel, fotokopiert, ganz, ganz einfach, hat er was draufgeschrieben am Computer, ein paar Mal kopiert, darf ich Ihnen das geben? Und die Frau guckte etwas irritiert und sagte, ja, danke, und weil er auch ein Trinkgeld gab, nahm sie es. Und ich fragte ihn, was war denn das? Ja, sagt er, das war mein Zeugnis. Ich habe das einfach mal mit ein paar Worten auf den Zettel geschrieben. Und wenn ich so eine Gelegenheit habe, dann gebe ich das Leuten. Und ich muss euch was sagen, ich war richtig baff. Manchmal gibt es ja Momente in unserem Leben, das ist so eine gelebte Predigt, das ist mehr als 1000 Worte. Wenn dir einfach mal einer was vormacht, ich sage euch ganz ehrlich, ich fand den Zettel, man könnte auch sagen, der war peinlich. Ja, also das war sehr, sehr simpel, das war noch nicht mal dekoriert, nicht über Laserfarbdrucker oder sonst irgendwie ganz toll gestylt, ja, sondern wirklich so ein Zettel eben. Ja. Aber jemand hat das Zeugnis gehört und wisst ihr, Gott errettet ja Menschen durch die wundersamsten Sachen. Deswegen ist ja, haben wir auch so viel Hoffnung, dass er dich gebrauchen kann. Amen. Und auch mich gebrauchen kann. Und
Das hat mich nicht mehr losgelassen und ich fing an, mal mein Zeugnis und die Gründe, warum ich glaube, aufzuschreiben. Und so ist dieses Büchlein entstanden, warum ich glaube. Auf der PEC in Berlin sind ein paar tausend Stück unters Volk gebracht worden. Es ist nicht so sehr so eine Massenverteilware, dazu ist es vielleicht auch ein bisschen zu teuer und auch zu lang zu lesen, ja, für Leute, die nicht wirklich interessiert sind oder so. Aber nach einem guten Gespräch, und es ist eine gewisse Offenheit da für den Glauben, da habe ich so für diesen Markt gemacht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr es euch besorgen. Und auch einsetzen in euren Bemühungen, Menschen von Christus zu erzählen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Leute auch dadurch zum Glauben kommen. Also hinten liegt die Broschüre aus, wenn ihr mögt, dann schaut doch gerne mal rein. In dieser Zeit, vor 10 Jahren, las ich dieses Buch, Bekehre nicht, lebe, was ich auch jedem von euch ganz, ganz dringend empfehle. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, hat mein Leben verändert. Aber Gott hat nicht nur durch dieses Buch zu mir gesprochen, sondern in dieser Phase, das ist ja manchmal, wenn wir mit gewissen Gedanken unterwegs sind, auch durch sein Wort und hat ein paar Wahrheiten in mein Leben hineingebrannt, die mich sehr verändert haben. Und einige möchte ich in der Zeit, die ich hier habe, einfach mal mit euch durchgehen. Mein Thema, was ich mal, wie ich so benennen möchte, ist, was behindert Evangelisation? Was behindert eigentlich Evangelisation? Ich bin davon überzeugt, dass Evangelisation zu 99% von Gott abhängt. Das möchte ich einmal sagen. Ich folge dort eher einer reformierten Theologie, die einen sehr, sehr großen, souveränen, allmächtigen Gott hat. Und wir haben es heute Morgen schon gehört, ich liebe dieses Wort, er tat täglich hinzu. Wir lesen ja, sie waren im Tempel, wir lesen ja, sie haben gepredigt, wir lesen ja, sie haben sich Mühe gegeben. Ist ja nicht, als wären sie passiv gewesen, aber wenn die Bibel uns das berichtet, wird es geschildert aus der Sicht der Souveränität Gottes. Er tat täglich hinzu. Freue mich über euren Enthusiasmus. Wobei, wenn wir gerade so das Amen herausgeschrien haben, kommt ja dann ganz schnell doch die Frage, ja und? Warum erleben wir denn dann so wenig? Heißt das, wir können jetzt alle nach Hause gehen und Dankeschön Uwe, es hängt von Gott ab und vielleicht möchte er doch nicht so viel tun in Deutschland. Vielleicht hat er das Ruhrgebiet vergessen, verausgabt alle seine Kräfte momentan in Argentinien und anderen Erweckungsgebieten und hat Deutschland mal für die ferne Zukunft vorgesehen. Wenn es doch von Gott abhängt, ist die Frage nicht mehr, was können wir tun? Das ist nicht meine erste Frage. Sondern die Frage ist, was hindert eigentlich, dass Gott das tun kann, was er so gerne tun möchte? Ich argumentiere und denke so gerne theologisch von dieser Seite, dass je länger ich predige, desto mehr, je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr wird mir diese Seite groß. Gott ist es doch, der es tun möchte. Jesus hat gesagt, als er kam, Matthäus 18, er hat nicht gesagt, Leute, ich denke so drüber nach, ob wir eine Gemeinde starten, was meint ihr? Und wenn ich mir euch so angucke, weiß ich auch nicht, ob wir es schaffen, aber würdet ihr euer Leben dafür geben, würdet ihr... Jesus sagt in Matthäus 18, ich werde meine Gemeinde bauen, Punkt. Trotz Petrus. Trotz Uwe Schäfer, trotz Judas und schmerzlichsten Momenten des Versagens bis heute, bis auf den heutigen Tag, ja, 2000 Jahre später, hier sind wir die Erfüllung dieser Voraussage. Jesus baut seine Gemeinde. Der Herr tat täglich hinzu. Paulus sagt, der eine hat gesät, der andere hat gewässert, aber Gott hat das Wachstum geschenkt, Gemeindewachstum. Immer wieder, wenn es um Bekehrung und Gemeindewachstum geht, sehe ich eins sehr deutlich in der Schrift, dass es immer wieder aus dieser Sicht der Souveränität Gottes heraus geschieht. Deshalb, was behindert eigentlich Evangelisation? Eigentlich müsste ich fragen, wer behindert es? Denn wir alle wissen ja auch das, es ist eine Person, die Evangelisation behindert. Es ist der Teufel. Wie tut er das? Und hier hat Gott mir ganz, ganz praktisch in meinem eigenen Herzen etwas gezeigt. Nämlich 4 Kunstgriffe des Feindes, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Ja, 4 Würgegriffe, wenn du so möchtest. Ja, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, früher vom Schulhof oder so, wenn dich mal einer so richtig im Schwitzkasten hatte. Oder so auf dir drauf saß oder so. Ne? Und da kamst du einfach nicht mehr raus. Gut, kennt ihr alles nicht, seid alle immer schon so fromm gewesen. Ganz unangenehm, kann ich euch sagen. Oder dir den Arm so hinten auf dem Rücken rumdreht oder so, so polizeigriffmäßig. Und du kommst einfach nicht mehr weg. Das sind die Kunstgriffe des Feindes. Er möchte uns gerne im Schwitzkasten haben. Wenn er schon dich nicht davon abhalten konnte, dich für Jesus Christus zu entscheiden, würde er doch sehr, sehr gerne dich davon abhalten, in seinem Reich noch weiter Schaden anzurichten. Und deshalb hat er seine Kunstgriffe, hat er seine Mechanismen, hat er Dinge, die er auf uns legt, wie eine Decke, die alles ersticken soll und die uns ins fromme Ghetto verbannen soll, Da setzen wir uns eine Flasche 100%igen Desinfizierungsmittel, ja, damit wir bloß reinbleiben für die Entrückung. Dann macht der Teufel dann nach oben den Verschluss zu und sagt, alles klar, und stellt dich in sein Regal irgendwo und hört auf, vor dir irgendwelche Angst zu haben. 4 Kunstgriffe, mit denen er uns gefangen halten will zum Thema Evangelisation. Ich nenne sie mal vorweg. Das ist erstens Gleichgültigkeit. Das ist zweitens Feigheit. Ich rede hier von meinem eigenen Herzen. Ich predige nicht zu euch herunter. Ich rede von meinen Baustellen. Es ist drittens Unglaube. Und es ist viertens Unsensibilität für den Heiligen Geist. Ich glaube, das sind 4 ganz große Herausforderungen. 4 Dinge, die der Feind gebraucht, um uns unten zu halten zu diesem Thema. Ich möchte im Folgenden etwas über Matthäus 9 und Matthäus 10 sagen. Matthäus 9 so gegen Ende und dann das Kapitel Matthäus 10. Denn dort finden wir eine hochinteressante Lehre Jesu seinen Jüngern gegenüber. Und zwar stehen sie vor der Aussendung hinein ins Erntefeld. Sie sollen ausgesandt werden. Und Jesus bereitet sie jetzt auf diese Aussendung vor. Ich denke, das sind einige der stärksten Verse in der ganzen Bibel, über die wir in dieser Konferenz nachdenken könnten. Weil wir sollen ja ausgesandt werden, hinein ins Ruhrgebiet, hinein nach Deutschland. Wir wollen ja Menschen erreichen. Und genau das war damals auch angesagt. Wir sind seine Jünger. Und ich finde das schön, wenn wir das mal prophetisch so sehen können. Wir sitzen hier in dieser Konferenz zu den Füßen Jesu, nicht aufgrund der Gastsprecher, sondern weil so ein Wort verkündet wird. Das ist die Autorität. Das ist der Herr. Wir sind die Diener. Und wenn sein Wort verkündet wird und die Salbung des Heiligen Geistes ist da drauf, dann ist es so, als säßen wir zu den Füßen Jesu. Und dann werden wir von dieser Konferenz aus ausgesandt, so wie Jesus seine Jünger aussandte. Was für ein schöner Gedanke. Und zu all diesen 4 Kunstgriffen des Feindes, wie ich sie mal nenne, zu all diesen 4 Schwitzkästen, sagt Jesus etwas, denn er kennt ja unser Herz so gut. Er kennt uns ja so gut, er kennt uns ja in unserer Schwachheit und unserer Anfechtbarkeit. Zu allen 4 sagt er etwas. Und so beginne ich einmal mit Matthäus 9, die Verse 36 bis 38. Und dann werden wir uns noch ein paar Sachen in Kapitel 10 anschauen. Zu diesen 4 Kunstgriffen des Feindes und wie wir da rauskommen. Im Judo ist es so, zu jedem Hebelgriff gibt es einen Gegenhebel. Amen. Matthäus 9, von Vers 36. Dort heißt es, als er aber die Volksscharen sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das allererste, was Jesus uns vorlebt durch sein Leben, ist, dass Jesus Menschen gegenüber überhaupt nicht gleichgültig war. Sondern als Jesus sah, was geistlich los war in diesem Volk, als er diese Menschen sah, diese Verlorenen, diese zerstreuten Schafen, da jammerte ihn. Und das Wort, was hier im Grundtext gebraucht wird, ist ein ganz, ganz starkes. Da jammerte ihn, klingt sehr altdeutsch, aber ist in Deutsch, meine ich, noch die beste Möglichkeit auszudrücken. Der hatte nicht so ein bisschen Mitleid. Oftmals steht in den moderneren, hatte er Mitleid mit ihnen, ist auch okay. Aber Mitleid habe ich schon mit meiner Nachbarin, wenn ihr mal ein Ei beim Einkaufen runterfällt und sie jetzt das Treppenhaus neu. Da, ja, Mitleid, das ist... Ja. Das kann vieles sein, ne? Das gibt es in einem sehr geringen, mit einem sehr hohen Niveau. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein griechisches Wort, das seine Grundbedeutung in dem Wort Därme hat. Därme, wieso Därme? Wir haben eine deutsche Redewendung mittlerweile, die genau diesen Gedanken aufgreift. Wenn wir wirklich absolut schockiert sind, dann sagen wir, boah, da dreht sich einem ja der Magen rum. Genau das wird mit diesem Wort jammerten ausgedrückt im Griechischen. Ja? Deine Eingeweiden drehen sich in dir rum. Barmherziger Samariter, 2 fromme Freaks gehen vorbei und haben andere Prioritäten. Der barmherzige Samariter geht vorbei, meine Güte, und ist auch nicht ideologisch irgendwie hier so der Samariter-Hilfsdienst oder so, sondern der hat auch seine Termine, der hat seine Dates, aber dass die Schrift sagt, er sah diesen Mann und genau dieses Wort wird gebraucht. Und seine Gedärme drehten sich rum mit ihm. Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun, das hat mit Menschsein zu tun. Das hat mit Menschsein zu tun. Seine Gedärme drehten sich rum, als er diesen halbtotgeschlagenen Menschen dort liegen sah. Und genau das ist, was Jesus hier erlebte. Seine Gedärme, sein Magen drehte sich rum. Ja, ein Entsetzen, das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Das passiert vielleicht heute, wenn der Heilige Geist uns Gnade gibt, hier mal die Augen aufzukriegen, was für eine verlorene Welt er uns hineinsendet. Ja, ein Entsetzen über die Verlorenheit dieser Menschen. Und damit bringt Jesus eins wieder mal sehr deutlich zum Ausdruck. Menschen sind sehr, sehr wertvoll. Gott liebt Menschen so sehr, dass er seinen Sohn für sie hergab. Und so alleine errechnet sich ihr Wert. Der Wert eines Menschen errechnet sich nicht im Aussehen, so wie diese Welt das gerne vorlebt. Er errechnet sich auch nicht in seiner Intelligenz. Ja, er errechnet sich auch nicht in seiner Leistung. Sondern der Wert eines Menschen errechnet sich durch eine Sache. Wisst ihr, wenn du mal in eine Kunstauktion gehst, da mag es sein, dass du dort ein paar Bilder findest, die dort verkauft werden, wo du sagst, meine Güte, das könnte meine Tochter besser malen. Oder das hätte ich im Kindergarten schon besser gekonnt. Wisst ihr, so richtig, sieht einfach aus, als wären ein paar Farbeimer da umgekippt worden und du denkst, ja, was wollen denn dafür haben? Ich war mal gespannt, ob sie da noch 5 Euro für kriegen. Und wenn du das Ganze mal verfolgst, mag es sein, dass sie 500.000 Euro dafür kriegen. Und du sitzt da und du denkst, das ist doch ein Wahnsinn. Das ist das Ding doch gar nicht wert, ist es doch. Warum? Weil jemand bereit ist, 500.000 dafür zu bezahlen. Und wenn du es haben willst, der Herr bewahre, müsstest du 501.000 auf den Tisch legen. Der Wert dieses Bildes wird dadurch bestimmt, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und der Wert des Menschen wird dadurch bestimmt, dass Jesus Christus sein kostbares Blut für uns gegeben hat. Das alleine macht eine Aussage über den Wert des Menschen. Er ist nicht ein ersetzbares, austauschbares Ersatzteil irgendwo in einer gesellschaftlichen Maschinerie, sondern er ist so kostbar. Jeder Einzelne, Gott liebt die Menschen wirklich. Über die Kosten einer Rettung nachzudenken, das bringt dich an den Punkt, wo du eigentlich nur anbeten kannst. Matthäus 16, 26, was wird ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? 1. Petrus 1, 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi. Und ich finde, hier muss doch schon mal die Frage neu gestellt werden dürfen, worum geht es uns eigentlich im Reiche Gottes? Auch als Gemeinde. Geht es uns um Visionen, die wir haben? Geht es uns um Erfolg? Geht es uns um Gemeindewachstum? Geht es mir um meine Berufung? Geht es mir darum, dass, wenn bei uns das nicht mehr wächst, dann haben wir irgendwie die Bestätigung Gottes nicht und stehen da irgendwie schlecht da? Oder geht es uns wirklich um Menschen? Das ist der springende Punkt. Jesus sah diese Menschen und seine Eingeweide drehten sich rum aus Mitleid mit diesen Menschen. Jesus dachte nicht über eine große Gemeinde nach. Das ist dann zwangsläufig so. Ja, ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, liebe Ruth, ich finde kleine Gemeinden viel kuscheliger. Im Himmel wird es vielleicht nur kleine Gemeinden geben, aber auf Erden können wir uns diesen Luxus leider nicht leisten. Das ist das Problem. Es gibt zu viele Menschen zu erretten. Versteht ihr? Manche reden dann was von Qualität und Quantität oder so, das kann ich ja überhaupt nicht hören, weißt du? Stell dir mal vor, du fährst mit deinen 5 Kindern in die Berge zum Wandern und alle 5 verirren sich und du kannst sie nicht mehr finden und du rufst dann irgendwie den Förster an und die kommen mit Hubschraubern und suchen und so und du kommst am nächsten Tag und sie haben eins gefunden und du sagst, ja Gott sei Dank, sie haben ein Kind gefunden, aber was ist denn mit den anderen 4? Und sie sagen, ach wissen Sie, wir haben gedacht, wir investieren uns erstmal in das eine. Und er hat Rührei gekriegt, der Kleine, hat auch alles aufgegessen. Und wir haben ihm noch Pfannkuchen gemacht und er hat Fernsehen geguckt. Und wir haben auch versucht, das Erlebte mit ihm aufzuarbeiten und so weiter. Du wirst sagen, um Gottes Willen, was ist mit den anderen 4? Oder? Diesen Luxus kann sich kein Mensch leisten. Deswegen das Gequatsche von, ach, ist doch viel schöner oder so. Im Himmel können wir das gerne machen, ja. Aber auf dieser Erde muss es große Gemeinden geben. Vielleicht besteht aus vielen Kleinen, ist ja okay, mein Thema ist doch nicht Struktur. Mein Thema ist nur, Gott liebt Menschen und Menschen sind ihm so unendlich kostbar und müssen deshalb erreicht werden. In dieser Zeit, wo Gott zu mir sprach über mein eigenes Herz und über meine eigene Gleichgültigkeit, wachte ich eines Morgens auf und das habe ich nicht sehr oft. Und ich hörte die Stimme Gottes im Halbschlaf. Also ich habe sehr oft, dass ich aufwache morgens. Aber so im Aufwachen hörte ich die Stimme Gottes quasi im Halbschlaf. Und zwar hörte ich einen Bibelvers. Und zwar den Vers, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. So klar, als hätte es jemand gesagt. Ich wachte auf in meinem Wohnwagen und jemand sagte irgendwie, ich wüsste nicht mal, ob es akustisch war oder nicht. Es war so real. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann kam mir ein Gedanke im Heiligen Geist. Ich dachte, was für ein komischer Satz. Wieso muss eigentlich ein Herr der Ernte gebeten werden, Arbeiter zu senden? Als Jesus das sagte, wenn da Leute waren in dem Kontext von Landwirtschaft, die haben sicherlich geschmunzelt, wenn nicht sogar laut gelacht. Was ist das denn für ein Satz? Kannst du dir vorstellen, du bist irgendwo im Urlaub im ländlichen Gebiet und da sind Felder reif zur Ernte und weil du vielleicht ein bisschen Ahnung hast, denkst du, Mensch, wenn das hier nicht bald geerntet wird, dann wird das alles schlecht. Und dann suchst du irgendwie das Haus des Bauern in der Umgebung und fährst diesen holprigen Vater runter und klopfst an seine Tür und kämpfst seine Hunde weg von deinen Beinen und sagst, bitte, ihre Ernte verrottet auf den Feldern, bitte senden Sie Ihre Angestellten, senden Sie doch Leute raus in die Ernte. Ich behaupte mal, einem so dummen Bauer kannst du nicht mehr helfen. Das ist doch seine Ernte. Das ist doch sein Interesse. Das ist doch seine Existenz. Da muss er doch dran interessiert sein. Warum ist es also so, dass unser himmlischer Herr der Ernte von uns gebeten werden möchte, Arbeiter in seine Ernte zu senden? Da muss man doch einmal drüber nachdenken. Ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass es so ist, dass er darauf wartet, dass wir beginnen, uns mit der Ernte zu identifizieren. Dass wir diese Ernte als unsere Ernte sehen. Dass unser Herz parallel zu seinem schlägt. Dass wir unsere Gleichgültigkeit überwinden und davon befreit werden. Dass diese Ernte uns auf dem Herzen liegt und auf dem Herzen brennt. Und dann gehen wir zu unserem Herrn und sagen, Herr, was ist denn mit der Ernte? Und Gott sagt, gut, dass ihr da seid. Kommt, wir gehen. Gott hat die Predigt des Evangeliums in die Hand der Gemeinde gelegt. Man mag meinen, Engel hätten es besser gekonnt, es mag sogar stimmen, aber der Allmächtige hat es sich so gewünscht. Warum? Weil er Partner sucht. Er sucht Partner, Partner in seiner Ernte, Partner mit seinen Absichten, Partner, die genauso wenig gleichgültig sind wie er Menschen gegenüber, Partner, die es unerträglich finden, deren Gedärme sich umdrehen, wenn sie darüber nachdenken, wo diese Welt hingeht und was hier passiert, und die anfangen, Gott zu bestürmen. Wenn Gott das Gebet um Arbeiter hört, dann weiß er, unsere Gleichgültigkeit ist überwunden. In der Qualität dieses Gebetes um Arbeiter liegt der Beweis für Gott. Ja, ist der Nachweis erbracht, Gleichgültigkeit ist überwunden. Wir brauchen das Erbarmen Jesu. Ich bete, dass Gott heute durch den Heiligen Geist uns etwas davon schenken möchte in dieser Konferenz. Ein zweiter Kunstgriff des Feindes. Nach der Gleichgültigkeit, Feigheit. Und wisst ihr, Feigheit ist eine geistliche Macht. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Dort könnte übrigens auch übersetzt werden, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Feigheit ist ein Geist. Ja? Interessanterweise sind Menschen manchmal in Ländern, wo das Evangelium zu predigen bei Todesstrafe verboten ist, sowas von freimütig. Und wir in einem Land, wo wir alle Möglichkeiten haben, wir haben Angst. Warum? Mir beweist das, es hat nicht mit den äußeren Umständen zu tun, es hat mit einem Geist zu tun, unter dem wir sein könnten. Einem Geist der Furchtsamkeit, einem Geist der Angst. Angst vor Spott, beruflichen Nachteilen, Unbeliebtheit, Ausgrenzungen, Mobbing, Meinungen von anderen Menschen. Aber wisst ihr, Jesus sitzt da nicht auf seinem Thron und richtet über uns und sagt, ach Mensch, ihr Feiglinge, ich hätte es doch den Engeln geben sollen. Nein, Jesus kennt uns doch so gut. Dafür ist er doch Mensch geworden, um uns ganz verstehen zu können, mit unseren Schwächen, mit allem. Und deswegen sagt er auch etwas über Feigheit in Matthäus 10, Vers 28, in dieser Aussendungsrede. Er sagt, Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Nun, diesen Vers habe ich in meinem Leben nie als ermutigend empfunden, sondern eher als sehr bedrückend. Aber bis ich ihn verstanden habe, das ist oft so mit Bibelversen. Das Erste, was gesagt werden soll, die Antwort auf Menschenfurcht ist die Furcht Gottes. Fürchtet euch nicht vor Menschen, sondern habt Gottes Furcht. Und Gottes Furcht ist nicht etwa Angst vor Gott, sondern Gottes Furcht ist ein Bewusstsein für seine Macht, für seine Größe, für seine Gegenwart, eine Ehrfurcht oder ein Beeindrucktsein von ihm. Total beeindruckt von Gott. Viele von uns gehen durch unser frommes Leben und wir haben so einen kleinen freikirchlichen Jesus, der uns in der Sonntagsschule segnen kann und auch im Gottesdienst und der uns hier und da zu trösten vermag. Und unheimlich liebt dieser Jesus, den wir da haben, den Kleinen. Aber Gott möchte sich uns vorstellen, immer wieder neu, als ein großer, allmächtiger, souveräner Gott. Der Gott des Universums, ein Gott, der nicht gemessen werden kann. Und je mehr wir ihn fürchten, je mehr wir eine Sicht haben für wie groß und wie stark er ist, je mehr wir beeindruckt sind von ihm, das ist vielleicht noch das beste Neudeutsche, um Gottes Furcht zu übersetzen, um klarzumachen, es geht nicht um Angst. Es geht um ein ergriffen und beeindruckt sein von ihm. Boah, ich glaube ja nicht, wie groß mein Gott ist. Und je mehr wir beeindruckt sind von Gott und seinen Möglichkeiten, desto weniger werden wir beeindruckt sein von Menschen und ihren Möglichkeiten und von dem, was sie mit uns tun könnten. Hebräer 11, Vers 27 sagt, durch Glauben verließ Mose Ägypten, ohne den Grimm des Königs zu fürchten. Wie hat er das denn gemacht? Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist der Schlüssel. Pharao war der mächtigste Mann der damaligen Welt. Ja, unangefochten und ein brutaler Herrscher und Unterdrücker. Und Mose kannte seine ganze Machtmaschinerie aus der Innenansicht. Er wusste genau, was da läuft. Er wusste genau, was Pharao für ein Mann war. Was für ein mächtiger, mächtiger Mann das war. Da kannst du schon Angst haben, glaub mir das. Gesundheit. Da kannst du schon mächtig beeindruckt sein von diesem Reich Pharaos, von seinen Möglichkeiten, von seiner Macht. Mose verließ Ägypten ohne beeindruckt zu sein, ohne Angst zu haben. Und der Schlüssel wird uns hier genannt. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er war beeindruckt von Gott und seinen Möglichkeiten. Das heißt, Gottes Furcht macht uns frei von Menschenfurcht und macht uns ganz, ganz sicher. Psalm 27, Vers 1 sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Hier ist ein Mensch offensichtlich beeindruckt von seinem Gott, offensichtlich beeindruckt von den Möglichkeiten seines Gottes und ergo, er sagte, hey, vor wem sollte ich eigentlich noch Angst haben? Von wem sollte ich eigentlich noch mir in die Hose machen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Gottes Furcht entsteht dort, wo man sich mit Gott beschäftigt. Da, wo man mit Gott umgeht, durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Anbetung. Hören wir damit auf, uns mit Gott zu beschäftigen, und beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit sehr vielen zeitlichen Dingen, gerät das Bewusstsein für Gottes Allmacht wieder in den Hintergrund. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich Anbetung so sehr liebe. Heute Morgen kam ich an einen Ordner, sagte mir am Eingang, stellen Sie sich auf den Lobpreisparkplatz. Dachte ich, das ist prophetisch. Ich dachte, die haben Lobpreisparkplatz im CCR, das ist ja cool. Ich meine, man hört ja so einiges von euch hier. Ich dachte, ich parke jetzt da und dann kommt die Salbung Davids auf mich oder so. Und ich lege schon einen Tanz in der Ongerbox hin, da draußen auf dem Parkplatz. Oder. Ein Lobpreisparkplatz, das ist genial. So was brauchen wir auch unbedingt. Ich habe es mir schon irgendwo aufgeschrieben. Aber das ist der Grund, warum ich Lobpreis und Anbetung so wichtig finde in der Gemeinde. So wichtig finde in der Gemeinde. Wisst ihr, ich möchte mal was sagen. Gott hat überhaupt keine Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. Gott steht nicht morgens auf und sagt, oh, ich bin so ein Versager. Wenn die mich mal ein bisschen loben würden, das würde mich jetzt aufbauen. Wenn die mir mal sagen, wie toll ich wäre, das braucht Gott doch alles gar nicht. Er liebt unser Lob und er verlangt unser Lob und unsere Anbetung. Nicht, dass wir das leichtfertig nehmen. Ja? Aber einer der Gründe ist, weil es uns so unglaublich dient. Weil der Befehl zur Anbetung, und Anbetung ist ein Befehl, der Befehl zur Anbetung damit zu tun hat, dass ich endlich wegschaue von mir und aufschaue zu ihm und er groß werden kann. Und er groß werden kann und die Furcht Gottes wird mein Herz erfüllen. Das ist der springende Punkt. Und wenn ich das auch mal so sagen darf, vielleicht etwas kritisch, manchem Chorus gegenüber, die sehr modern und sehr beliebt sind in unseren Kreisen im Moment. Ich finde, manchmal singen wir nur noch Seelsorgeschnulzen, die sich schon wieder nur, entschuldigt, wenn ich das mal so sagen darf, ja, die haben ja auch ihren Wert, ohne Frage, nur lass die Steine liegen, aber die sich schon wieder, wo wir auch in der Anbetung uns schon wieder nur mit uns selbst beschäftigen. Oh Herr, mein verletztes Herz strecke ich dir entgegen und meinen trockenen Wüstensand und ich fühle mich nicht so, aber trotzdem Herr. Und es ist ein einziges Drehen um meine eigene Eitelkeit und Befindlichkeit. Ja? Und das ist gerade die Herausforderung der Anbetung, zu sagen, Herr, ich will das mal alles zur Seite lassen und ich will singen, wie groß du bist und ich will dich groß machen und mein Herz soll erfüllt sein von deiner Größe. Und das wird die Furcht Gottes in mein Leben hineinbringen. Das ist der springende Punkt. Und Feigheit kann überwunden werden. Jetzt muss ich eine Sache hier mit euch klären. Ich weiß nicht, welche Einstellung du zu dieser Bibelstelle hast in Matthäus 10, 28. Aber ich habe sie früher nicht sehr gerne gemocht. Ich kam mir immer so vor wie Mitglied einer Drückerkolonne. Als ich sie noch nicht verstanden hatte. Ich darf doch ehrlich sein, oder? Ja, irgendwie, dass Jesus sagt, oh du, ich liebe dich so sehr, habe mein Leben für dich gegeben, sag aber zu mir. Aber hör mal, wenn ihr jetzt nach Duisburg in die Stadt geht, wenn du da feige bist, dann müssen wir doch nochmal über die Hölle reden. Dann nutzt dir das alles nichts. Dein Glaube nutzt dir nichts, das Blut nutzt dir nichts, ja. Dann müssen wir doch nochmal den Hammer rausholen. Und ihr Lieben, wer bin ich, mich mit Gott anzulegen? Wenn das so wäre, ja okay, dann will ich mein Bestes geben und hoffen, dass es reicht. Aber diese Aber-Geschichte, ne? Diese liebevolle Einladung, sein Kind zu sein, in seiner Nähe zu sein, das, was ich da erlebt habe, das könnte ich nicht mehr. Ja, das ist so ähnlich wie in der Ehe, jedes Mal, wenn du vergessen hast, auf dem Weg nach Hause die Milch mitzubringen und dann wird von Scheidungsanwalt gesprochen oder so. Da entsteht nicht wirklich eine intime Beziehung. Oder? Ja, das ist hinderlich, das ist absolut hinderlich. Ja. Ich dachte, Herr, meine Güte, wenn ich das nicht packe, ist das so als ich habe noch eine kleine Motivation für euch mit auf den Weg. Habt keine Angst, ob sie euch hauen oder steinigen oder verbrennen. Denn wenn ihr kneift, kriegt das mit mir zu tun. Und dann soll man sehen, was ich drauf habe. Ich lege aus. Hölle ist für die, die das Angebot Gottes ausschlagen, die, zu denen wir gesandt sind. Und das, was Jesus sagen will, ist, Menschenfurcht muss überwunden werden, weil wir wissen, worum es für die Verlorenen geht. Das ist der springende Punkt. Wir sind so beeindruckt von Gott und wir sind auch so beeindruckt von diesem fürchterlichen Unheil, das auf Menschen warten, die Jesus Christus nicht vertrauen. Für sie ist dieser Gedanke, aber doch nicht für uns die Erretteten. Unser Lobpreisleiter hat letzten Sonntag was gesagt, ich habe geschmunzelt, hat so gebetet und ist ein ganz kindlicher Typ und sagte, Herr, wir mögen nicht die Schönsten sein und wir mögen nicht die Reichsten sein und nicht die Erfolgreichsten, aber ich danke dir, dass wir mit Abstand die errettetsten Menschen sind. Da habe ich gedacht, das ist klasse, mit Abstand die Errettetsten. Hast du gewusst, es gibt keine Erretteteren als ihr? Hast du gewusst, dass man Errettung auch nicht steigern kann, in diesem Sinne des im Himmel zu kommen? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Nein, uns wird nicht mit Hölle gedroht. Jesus sagt, wenn die Gleichgültigkeit überwunden ist und wenn du beeindruckt bist von Gott und seinen Möglichkeiten, hast du die Möglichkeit, Feigheit in den Griff zu kriegen. Hast du die Möglichkeit, aus diesem feigen Schwitzkasten rauszukommen und Christus mutig zu bekennen. Jesus will seine Jünger nicht unter Druck setzen. Es geht hier nicht um eine Art Methodik wie in einer Drückerkolonne. Möge Gott uns vor so einem perversen Gottesbild bewahren. Nein, es bleibt dabei. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welche wir rufen, schreien, brüllen, sagt das Griechische. Aber, Papi. Lieber Vater, das ist unsere Basis, auch in unserer Aussendung. Und von diesem himmlischen Vater, von seiner Liebe, von seinen Möglichkeiten sind wir so sehr beeindruckt, dass wir Feigheit überwinden dürfen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist in der Gemeinde Jesu, auch das möchte ich hier einmal sagen, dass mal ein bisschen philosophiert wird über den Unterschied zwischen Weisheit und Feigheit. Jesus sagt auch dazu was, Matthäus 10, 16, er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.
Auch dieser Vers ist oft als Tarnvers genommen worden. Tarnvers, um religiös unsere Feigheit zu übertünchen. So viele Christen sind ja so unglaublich weise, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben, dass sie in den letzten 10 Jahren eigentlich mit keinem gesprochen haben. Also sagen, aber weißt du, ich will auch da nicht so aufdringlich wirken. Ja? Wenn sie mit ihren Nachbarn im Treppenhaus sind oder am Arbeitsplatz und wenn es dann um Fußball geht und wenn es um alles Mögliche geht, du, dann sehe ich die mit so einer Leidenschaft reden. Da sprühen die Funken in den Augen. Also leidenschaftsfähig sind sie. Daran liegt es nicht. Aber wenn es um das Evangelium geht, dann fällt uns immer Weisheit ein. Warum eigentlich? Da sind wir so unglaublich weise. Ja? Du weißt, du, ich baue da so eine Freundschaft auf und wenn wir so 15 Jahre befreundet sind und wir waren schon zusammen in Urlaub und unsere Kinder haben sich geheiratet oder so, dann spüre ich vielleicht auch mal die Freiheit im Geiste, mal einfach so, nicht so plump von Jesus, sondern vielleicht einfach mal so sagen, ja, da könnte ja noch was Höheres sein. Und wir unterliegen einer religiösen Lüge. Das hat mit Weisheit überhaupt nichts zu tun. Das ist ganz hässlich. Der Schwitzkasten des Teufels. Das ist wirklich Feigheit. Ich habe doch verstanden, dass sich erfolgreiche Börsenmakler ganz selten auf christlichen Heavy-Metal-Konzerten bekehren. Ist doch klar, dass es eine Weisheit gibt für Zielgruppen, dass wir da sensibel sind und dass wir Leute in einer Sprache ansprechen, die sie auch verstehen. Das alles hat mit Weisheit zu tun. Ist mir doch vollkommen klar. Wir wollen ja nicht abschrecken, aber wir wollen gewinnen. Aber ich glaube auch, dass manche Christen echt ein Coming-out brauchen. Ein echtes Coming-out brauchen. Ja? Ich bin selbst nicht der große Fan von Ansteck-Buttons und Aufkleber am Auto, aber wisst ihr, das kann mal ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in deiner Nachfolge sein. Mal deinen Aufkleber aufs Auto zu machen, egal wie du es ablehnst, wird dir auch beim Fahren helfen. Wird dich bewahren. Römer 13 sagt, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Egal wie du es machst, vielleicht musst du mal was machen, was eigentlich nicht dein Stil ist. Ja, egal wie du es machst, ja, dein Coming Out und zu sagen, Herr, ich möchte so sehr in deiner Gegenwart leben und von meinem Aber beeindruckt sein und von seinen Möglichkeiten, ihn so sehr lieben, viel, viel mehr als irgendetwas hier im Zeitlichen und Weltlichen. Und so möchte ich diesem Griff des Feindes, diesem Kunstgriff der Feigheit entrinnen. Eine dritte Sache. Unglaube. Und ich möchte erweitern, Unglaube-Entmutigung. Das geht Hand in Hand. Wenn wir entmutigt werden, dann macht sich Unglaube und Kleinglaube breit in unserem Leben. Und auch dazu sagt Jesus etwas in Matthäus 10, in dieser Aussendungsrede. Matthäus 10, Vers 14. Schauen wir uns das mal an. Matthäus 10, 14. Dort heißt es, und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus und jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich finde das hochinteressant, dass der Herr Jesus, als er seine Besten aussandte, ihnen direkt mit auf den Weg gab, es werden sich nicht alle bekehren. Das ist gar nicht euer Thema. Ich finde es manchmal unverständlich, wie nach Evangelisationen wir dann irgendwie die Skalps zählen wollen und wer sich jetzt bekehrt hat und so weiter. Und das ist ja ganz gut, dass wir auch effektiv arbeiten wollen, ohne Frage. Aber irgendwie, ja, da haben sich aber nur so und so viele bekehrt. Ich wiederhole mein Eingangsstatement. Ich glaube, dass Gott es ist, der hinzufügt. Und ich glaube, dass es unser Auftrag ist, das Evangelium zu predigen. Wir haben es einfach zu predigen. Und Jesus gibt uns hier was mit auf den Weg. Es wird Menschen geben, die nehmen uns nicht an. Es wird Menschen geben, die werden uns nicht hören wollen. Das ist einfach so. Es war damals so und es ist heute so. Nicht alle werden sich bekehren, aber alle müssen die Botschaft hören. Und Jesus beruft dich nicht, ein Bekehrer zu sein, sondern er beruft dich, ein Zeuge zu sein. Er beruft dich, das, was du erlebt hast, einfach weiterzusagen und alles Weitere ihm zu überlassen. So effektiv weiterzusagen wie möglich, alle Brücken zu bauen, ohne Frage. Und er möchte den Rest tun. Markus 16, 15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist unser Job. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, dieses wer aber nicht glaubt, ist in der Aussendung enthalten. Es werden Menschen nicht glauben. Das ist so. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Erfolg der Evangelisation liegt nicht allein in der Menge der Bekehrungen. Und wer das nicht versteht, der wird entmutigt. Was für eine Freisetzung. Gott fügt hinzu zu seiner Gemeinde. Und wenn Christen einfach mutig und die Gleichgültigkeit überwunden haben, einfach ihr Zeugnis geben und sagen, wo sie sind, den Mund aufkriegen von Jesus. Ich will euch was sagen, es wird etwas geschehen. Das lässt Jesus sich nicht entgehen. Das Evangelium muss gepredigt werden, und zwar zur Errettung oder zum Gericht. Das ist die Tatsache. Es muss gepredigt werden zur Errettung oder zum Gericht. Und manche sind so entmutigt. Och, ich habe hier und ich habe da. Und irgendwie habe ich das vielleicht auch nicht richtig gemacht. Du, es gibt hier nicht ein richtig oder falsch. Es gibt hier ein Sag dein Zeugnis. Sag das, was du mit Jesus erlebt hast. Sei authentisch. Steh auf für deinen Herrn. Ja? Und Gott wird das gebrauchen. Aber es gibt etwas anderes, was Christen entmutigt. Viel mehr noch als der Misserfolg in der Evangelisation. Manchmal sind sie einfach entmutigt, weil sie wissen, ihr eigenes Leben ist kein besonders gutes Aushängeschild für den Herrn gewesen. Jetzt wird es ziemlich ruhig. Ich glaube, hier einen Nerv zu treffen. Wenn ich darüber nachdenke, so mag jemand hier fühlen, auf meinem Arbeitsplatz, wie lange ich schon da bin, bei was für Witzen ich manchmal mitgelacht habe, welche ich auch weitergeleitet habe. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich manches Mal mitgemobbt habe und zumindest zu feige war, mal den Mund aufzukriegen, als Menschen hier wirklich Unrecht geschah, als eine Frau da befördert werden sollte und alle machten hier so einen Aufstand und es ging so richtig mit. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich sogar mitgemacht habe oder zumindest die Klappe gehalten habe oder. Und jetzt, aus dieser Konferenz kommend, soll ich da hingehen und mein Coming-out haben für Jesus? Ich fühle mich so kraftlos. Ich fühle mich so unglaubwürdig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand was bringen soll. Und deswegen bleibe ich einfach still. Aber deswegen tust du dann genau das, was der Teufel von dir möchte. Nämlich dich in diesem Unglauben und dieser Entmutigung zufrieden zu geben. Ich möchte euch was sagen. Ich bin nicht immer ein großes Vorbild gewesen, überall, wo ich in meinem Leben gewesen bin. Ich wünschte, ich wäre es, aber es war nicht so. Es war Stückwerk. Es war mit Fehlern. Es war mit aller Schwäche, zu der wir Menschen nun mal in der Lage sind. Aber eine Sache, die Gott mir so ans Herz gelegt hat, ist auch die: Ich glaube heute gar nicht mehr, dass die Leute da draußen christliche Supermänner wollen. Ja, sie sind die ewig Richtigen und die ewigen Rechthabenden und die ewigen Prinzipienreiter und in ihrem Leben alles auf die. Das sind die so satt. Und sie wittern schon die Heuchelei und sie wittern zurecht. Ich glaube, dass es auch evangelistisch viel mehr ankommt, ein Christ auf dem Arbeitsplatz, der sagt, hört mal Leute, nochmal wegen gestern. Wie wegen gestern? Ja, als hier das Gespräch war da und über die Frau und die Beförderung und dass sie so ziemlich zur Sache geht. Ich bin gestern nach Hause gekommen und habe gedacht, eigentlich schäme ich mich sehr, dass ich nichts gesagt habe. Und deswegen möchte ich es jetzt mal nachholen, wenn es okay ist. Ja, also ich finde das echt mies, wie hier geredet wurde. Und ich finde, das geht so nicht. Und wenn das geht, ich würde mich freuen, wenn wir hier anders reden könnten. Das ist echt Mobbing. Das ist nicht okay so. Und ja, habt ein Coming Out. Auch in der Art und Weise, wie du deine Fehler in Ordnung bringst. Zeig ihnen, dass du nicht ein überlegener Mensch bist. Ja, aber zeig ihnen, dass du ein nachdenklicher Mensch bist. Zeig ihnen, dass du ein selbstkritischer Mensch bist. Zeig, dass du ein Mensch bist, der Werte hat und der darunter leidet, wenn er so nicht leben kann. Das ist doch der springende Punkt. Es ist ja schon elend genug, dass unsere Politiker 4- und 5-mal verheiratet sind. Aber schön wäre es doch zumindest, und unser Bundeskanzler hat das mal in einem Interview getan, ich meine, man freut sich über alles, was man kriegen kann. Und ich meine das aufrichtig, dass er gesagt hat, ja, und das ist nicht so toll gelaufen, ich wünschte, es wäre anders gewesen. Ja, das ist doch nochmal was. Ja, und das können wir eine Menge besser. Als die, die sowieso nicht immer darstellen müssen, wie richtig sie sind, weil Christus ja für unser ganzes Falsches am Kreuz gestorben ist. Haben wir doch verstanden, oder? Die Schuldfrage ist doch geklärt, oder? Keiner wollte schuld sein und der wirklich nicht schuld war, ging ans Kreuz und sagte, alle Schuld auf mich. Ich meine, das ist doch klasse. Und so können wir auch zu unseren Fehlern, zu unseren Schwächen wirklich stehen und doch unser Coming-out haben. Und wenn Leute sagen, sag mal, bist du auf einmal fromm, dann sag doch, nee, du, hör mal, darum geht, deswegen habe ich dir nicht das Büchlein von Uwe Schäfer gegeben.
Hint, hint.
Ich kenne Jesus eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich bin schon sehr lange Christ. Aber weißt du, ich bin manchmal auch ein ziemlich feiger Hund. Aber ich habe mir das vorgenommen, weil du bist mir wirklich wichtig, das mit dir zu teilen.
Pow!
Glaubst du, dass sowas ins Schwarze trifft? Ehrlichkeit? Selbstkritisch sein? Sich selbst zurücknehmen können? Ich weiß einmal, in unserer Nachbarschaft, vor vielen, vielen Jahren, ich wohnte noch woanders, da gab es ein Gartenfest. Und irgendwie war gerade Wahl gewesen und ich hatte dort einen Nachbarn im Haus, das war ein absolut SPD-Mensch, ja, Gewerkschafter und so richtig sein ganzes Leben da engagiert. Und dann saßen wir am Tisch und dann konnte er sich nicht verkneifen, mir so richtig einen reinzudrücken für mein Christsein. Ne? Irgendwie holt er dann den Hammer raus und bam, ich kriegte so richtig einen, so das Typische. Ne? Und naja gut, seine Partei hatte gerade wenige Tage vorher eine elende Schlappe hinnehmen müssen, ne? Und ich habe da mal gesagt, weißt du, nur weil deine roten Brüder baden gegangen sind, ne, musst du jetzt hier nicht rumstenkern und alle Leute anmeckern und so weiter. Ne? Und habe dann mich so ein bisschen darüber ausgelassen. Und naja, es stand dann 1-1. Menschlich. Aber geistlich wusste ich, das war 0-10 für mich. 0-10 verloren für das, wofür ich stehe, für meinen Werten. Ja, wir können uns auf dem menschlichen 1-1 ausruhen und können uns ganz toll vorkommen und so weiter, können das auch noch rechtfertigen oder wir können sagen, was es war einfach mies. Ich sage euch noch was, möchte ganz ehrlich mit euch sein. Der Heilige Geist hat 6 Monate gebraucht, bis ich an seiner Tür stand, ich der Prediger, um zu klingeln, um mich zu entschuldigen für meine Unsachlichkeit und für den Schlag unter die Gürtellinie. Aber er hat doch auch geschlagen, ja. Aber ich bin Christ und ich möchte so nicht sein. Und wenn das falsch ist, jemand so anzugreifen, dann ist es auch falsch, so zurückzuschlagen. Ja, und das alte Argument, der hat doch angefangen, der hat zuerst zurückgeschlagen, das gilt einfach nicht. 6 Monate, was kann unser Herz manchmal stolz sein, bevor ich geklingelt habe und gesagt habe, du hör mal, ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast, Grillen im Sommer, was du gesagt hast, das hat mich ziemlich verletzt. Und weil ich ziemlich verletzt war, habe ich noch einen draufgebacken, habe ziemlich zurückgelangt und ich wollte einfach nur sagen, du, ich fand das nicht okay und das ist eigentlich nicht, wie ich sein möchte und entschuldige bitte. Wisst ihr was, dieser alte Mann hat mich in den Arm genommen, diese alte rote Socke. Ich hätte es nie gedacht, er hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ja, er hat nicht gesagt, dass er auch was falsch gemacht hat, aber gut, wir sind auch nicht im Himmel. Aber für irdische Verhältnisse, er hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, du hör mal, das rechne ich dir ganz hoch an, die Entschuldigung nehme ich gerne an. Seht mal, wenn du entmutigt bist und ungläubig, dass Gott dich gebrauchen kann auf dem Arbeitsplatz, wegen Mangel an Glaubhaftigkeit, du, da kann sich etwas ändern. Du magst nie der absolute Super Christ für diese Leute werden. Die Botschaft ist, das musst du auch gar nicht. Gott baut sein Reich mit schwachen Menschen wie dir. Ja, aber bleib nicht in deinem Unglauben und bleib nicht in deiner Entmutigung. Gott möchte uns auf dieser Konferenz neuen Glauben schenken, dass wir Frucht bringen werden. Wir haben hier was von Glauben und Kampf des Glaubens gesungen. Ich kannte es nicht, aber es war ja relativ immer wieder dieses Bekenntnis, den Kampf des Glaubens, Kampf des Glaubens. Du nimm ihn doch wieder auf an den Punkt. Nimm ihn doch wieder auf an den Punkt, dass Gott dich gebrauchen kann. Ich habe noch einen Vers für dich, der dich ermutigen soll. Hebräer 11,11. Durch Glauben erhielt auch Sarah Kraft zur Gründung einer Nachkommenschaft, trotz ihres Alters, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Ich lege aus, durch Glauben kannst auch du eine Nachkommenschaft bekommen, trotz deines geistlichen Alters. Vielleicht bist du 20 Jahre beim Herrn, hast noch nicht einmal erlebt, dass sich jemand bekehrt hat. Du, wenn Gott mit Sarah noch ein Wunder tun konnte, er kann es mit dir doch auch. Erachte doch wieder den für treu, der die Verheißung gegeben hat. Gott kann dich gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen. Komm raus aus diesem Schwitzkasten von Unglaube und Entmutigung. Schwitzkasten Nummer 4. Und damit sind wir auch auf der Zielgerade. Unsensibilität für den Heiligen Geist ist eine ganz, ganz dumme Sache, wenn wir Menschen für Christus erreichen wollen. Auch das wusste Jesus. Und auch hierzu sagt er etwas in diesem Aussendungstext. Matthäus 10, Vers 19. Matthäus 10, 19 bis 20. Hier sagt er Folgendes. Wenn sie euch aber überliefern, so sorget euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Darüber sorgen sich Christen die ganze Zeit.
Wenn da Ungläubige sind, was machen wir denn dann? Bloß nicht, dass ihr einen an Sprachen redet, okay? Wir tun jetzt mal so, als wären wir nicht verrückt in dieser Gemeinde.
Und wenn der Bruder wieder da unter die Salbe kommt und anfängt zu hüpfen, dann geht der Ordner hin und hält ihn ein bisschen runter. Wir machen jetzt auf normal. Was sollen wir denen denn sagen? Wie sollen wir das denn erklären? Ja? Macht euch keine Sorgen darüber, was ihr reden sollt. Und jetzt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist, der durch euch redet. Wow, was für eine Verheißung. Eures Vaters Geist ist, der durch euch redet. Gott tat täglich hinzu. Er nahm sie an die Hand, er aber wirkte mit ihnen, Markus 16, durch Zeichen und Wunder. Immer wieder Gott trat auf. Gott schickt uns nicht los und sagt, lasst euch mal was einfallen. Werdet mal ein paar Abos los. Bequatscht die Leute. Lasst euch schlaue Sachen einfallen, so sehr das auch mal eine Methodik sein kann, wenn Gott uns dazu beruft, uns das schenkt. Nein, er sagt, sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Sorgt euch doch bitte nicht, macht euch doch nicht so fertig, setzt euch doch nicht so unter Druck. Sondern es ist letztendlich eures Vaters Geist, der durch euch redet. Gelobt sei Gott. Wenn Gleichgültigkeit in Erbarmen verwandelt wurde, dürfen wir offen sein, und die Hilfe des Heiligen Geistes erwarten. Das glaube ich von ganzem Herzen. Die Hilfe des Heiligen Geistes. Da, wo Gleichgültigkeit ist, wird auch ein Geschlossensein da sein für den Heiligen Geist. Dieses Erbarmen für die Menschen, ja, wird uns öffnen für den Heiligen Geist. Es ist immer das richtige Motiv, das den Heiligen Geist ins Spiel bringt. 1. Korinther 14, Vers 1 sagt, übersetzt nach dem Mühlheimer Neuen Testament, folgt unter allen Umständen der Liebe und dann eifert nach den Geistesgaben. Warum dann? Weil dann habt ihr eine Chance, welche zu kriegen. Ja, wenn es nicht um geistliche Kraftmeierei geht, sondern wenn es um das richtige Motiv geht. Wenn ich sage, oh Gott, diese Menschen gehen verloren, ich halte es nicht aus. Heiliger Geist! Here I am. Ja. Das sind seine Worte, das sind die Signale, die er gerne wahrnehmen möchte. Wenn ich manchmal so durch meine Programme seppe, dann komme ich auf einen Sportsender und die zeigen interessante Sportarten, so Sumo-Ringen und alles Mögliche, was kein Mensch gucken will. Und dann haben sie auch schon mal so Bodybuilding-Wettbewerbe. Also das ist der Hammer. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist der Hammer. Ja, mit sowas kannst du heute Gouverneur werden, das stimmt. Das stimmt. Also wer das zum ersten Mal sieht, ich habe das mal reflektiert, wer das nicht kennt, sagen wir mal, der wird irgendwo aus der dritten Welt geholt oder so, ist jetzt hier und seppt jetzt durch und sieht das jetzt, der wird denken, boah, was sind die stark. Und dann stehen sie auf einem Podest, sehr leicht bekleidet, mit so einem ganz kleinen Höschen und zeigen ihre Muskeln. Und du kannst sagen, boah, sind die stark, sind die, haben die Muskeln, das ist ja Wahnsinn. Wann geht denn jetzt der Wettkampf los? Jetzt bin ich aber mal gespannt, ist der stärker oder der? Die sehen ja beide so unglaublich kräftig aus. Was machen die? Werden die jetzt den Speer werfen oder werden die jetzt ringen oder werden die jetzt Gewichte stemmen? Nein, ist schon fertig, die setzen sich hin. Die Leute applaudieren und sind aus dem Häuschen und sprechen von großer Leistung. Ich denke, ja, aber, all diese Muskeln. So viel Show, but no go. Kein Speer wird geworfen, kein Ringkampf, kein Boxkampf, kein Gewicht wird gestemmt, gar nichts. Es sieht einfach nur unheimlich kräftig aus. Monstermäßig kräftig, aber es wird überhaupt nichts geleistet. Es wird überhaupt nichts bewegt mit all dieser Kraft. Und der Heilige Geist wird uns nicht zu frommen Bodybuildern werden lassen, die ihre Power rumtragen und die ihren geistlichen Bizeps zeigen wollen in jedem Gottesdienst. Haha, die Leute fallen, schau mal, hab ich Kraft. Hat er Kraft. Sondern da, wo wir ein Herz haben, gefüllt mit Liebe für die Verlorenen, gefüllt auch mit Liebe füreinander, gefüllt mit Liebe für Gott, da, wo die Gleichgültigkeit überwunden ist, haben wir eine reelle Chance für den Heiligen Geist. Folgt unter allen Umständen der Liebe und dann trachtet nach den Geistesgaben. Überwinde unter allen Umständen die Gleichgültigkeit und dann sei offen für den Heiligen Geist und komm in eine strategische Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, um Menschen für Christus zu erreichen. Das ist der springende Punkt. Er gibt Mut zum Zeugnis, je mehr du mit ihm lebst. Er gibt das rechte Wort zur rechten Zeit der rechten Person. Er kann uns Offenbarung bei der Person geben. Ich denke an die Frau im Jakobsbrunnen, wo Jesus mal ebenso im Gespräch ein Wort der Erkenntnis einstreut und wunderbare Dinge geschehen. Er kann, während du mit einer Person redest, ihr einfach eine Erkenntnis geben und sagen, ja, was du sagst, das stimmt. Du denkst, ach, das war aber zu einfach. Und dann kannst du sagen, wie Jesus dem Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Es bedarf einer Offenbarung des Vaters im Himmel. Wisst ihr, du kannst ein Pferd zum Wasser führen, sagt man im Englischen, aber du kannst es nicht trinken machen. Ja, wenn der Vater im Himmel nicht diese Offenbarung gibt darüber, wer Jesus ist. Ich habe Leute zum Glauben kommen sehen und glaubt mir, die Mittel waren alles andere als geeignet. Und ich habe hochpolierte Evangelisationen gesehen, modern und watt und mit viel Geld und außer Spesen nicht viel gewesen. Es ist immer noch Gott, der errettet. Es ist immer noch Gott, der errettet. Und wenn deine Gleichgültigkeit überwunden ist, kommst du in diese strategische Partner mit dem Heiligen Geist. Und er macht dich zu dem, wozu du berufen bist. Er macht dich zu einem Zeugen Jesu. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe immer gedacht, ich hätte Reinhard Bonke das zum ersten Mal sagen hören. Später fand ich, dass Karl Barth genau das gesagt hat, der hier in unseren Kreisen nicht ganz so oft zitiert wird. Aber hier hochinteressant, und ich würde ihn auch nicht zu vielen Themen zitieren. Er macht uns nicht zu Rechtsanwälten Gottes, der Heilige Geist. Er macht uns nicht zu Theologen, er macht uns nicht zu Philosophen und er macht uns nicht zu Überredungskünstlern, sondern er macht uns zu Zeugen. Das ist der springende Punkt. Denk bitte mal drüber nach, das ist dein Auftrag. Der Philosoph, der Theologe und der Überredungskünstler ist keine große Bedrohung für den Teufel in einer pluralistischen Gesellschaft. Hier darf jeder seine Meinung haben. Es gibt alle möglichen Leute, die heute toleriert werden. Schamanen und Gurus und alles Mögliche. Und wenn du sagst, ich bin Christ, dann sagen die Leute, ach wie schön. Und du denkst, boah, hier ist aber eine große Offenheit. Nee, hier ist überhaupt nichts. Hier ist überhaupt nichts. Hier wird einfach alles stehen gelassen. Wir sind ja so unglaublich tolerant. Unglaublich tolerant. Jeder darf so seine Meinung haben. Die Zeit der Überredungskünstler ist vorbei. Die Kraft des Heiligen Geistes macht dich nicht in erster Linie zum Philosophen, zum Theologen, zum Überredenskünstler, sondern zum Zeugen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der einfach sagt, was er gesehen hat. Das ist alles. Er soll sagen, was er gesehen hat. Jetzt bist du in einem Gerichtssaal, stell dir das mal vor. Und du hast hier einen Strafverteidiger. Und manche Christen meinen, sie wären Gottes Strafverteidiger. Und es gibt auch einen Platz und auch eine Berufung, an Apologetik zu arbeiten und auch über Geisteswissenschaften und so weiter für die Bibel zu argumentieren. Das möchte ich doch hier nicht alles in Abrede stellen. Aber das ist nicht die normale Berufung von uns als Zeugen Jesu. Wenn ein Zeuge im Zeugenstand tritt und sagt, also Herr Richter, ich bin mir ziemlich sicher, der war das. Wissen Sie, ich konnte ihn noch nie leiden. Da wird der Richter sagen, hören Sie mal, das steht Ihnen gar nicht zu. Sie sind hier als Zeuge. Der hat einen Rechtsanwalt. Sie sollen nicht irgendwelche Meinungen oder irgendwelche Rechtsauslegungen hier erläutern. Ich habe nur eine Frage. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gehört? Ganz einfach. Der Rechtsanwalt muss mühsam und viele Jahre studieren. Der Zeuge darf so dumm sein wie Stroh. Das macht ihn nicht weniger effektiv, oder? Er darf so dumm sein wie Stroh. Er kann stottern, wenn er will. Die haben eine Menge Geduld in Gerichtssälen. Ja? Er kann Fremdländer sein. Dann bringen sie einen Übersetzer. Der braucht überhaupt keine Voraussetzungen zu haben. Die einzige Frage ist, hat er was gesehen, hat er was gehört? Rechtsanwälte werden selten erschossen, Zeugen oft. Rechtsanwälte werden selten erschossen, weil den erschießt du, dann holen die sich einen anderen. Und der erzählt das Gleiche wieder. Aber Zeugen werden beseitigt. Dumm, wie sie sein mögen. Aber sie haben was gesehen. Sie haben was gehört. Sie sind die einzigen, die dem Bösen gefährlich werden können. Rede von dem, was du gesehen, rede von dem, was du gehört hast. Der Theologe, der Philosoph ist in einer pluralistischen Gesellschaft keine große Bedrohung. Zeugen, denen kann man glauben oder sie als Lügner abtun. An ihnen scheiden sich die Geister. Nicht überraschend, dass das griechische Wort für Zeugen das Wort Martus ist. Daher kriegen wir unser Wort Märtyrer. Das Wort Zeuge und Märtyrer im Neuen Testament ist genau das gleiche Wort. Manchmal wird es als Zeuge übersetzt und manchmal wird es als Märtyrer übersetzt. Zeugen sind die, die sagen, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich habe dies gesehen, ich habe dies gehört. Und Zeugen sind auch die, die manchmal schrecklich Angst haben. Schrecklich Angst haben vor dem Bösen. Wenn du mal so einen Film siehst, wie da so ein Mafia-Boss angeklagt ist und dann ist da ein Zeuge und der macht sich fast in die Hose. Und die Killer suchen ihn und was. Und Zeugen können ja so furchtbar Angst haben. Sie sind die Eigentlichen. Die haben keine Ahnung von Jura. Die haben keine Ahnung vom Gesetz oder wie das hier alles abläuft. Altes Mütterchen. Die müssen nicht lesen und schreiben können. Aber sie sind die Einzigen, die den Bösen besiegen vor Gericht. Mit dem, was sie gesehen und mit dem, was sie gehört haben. Und wenn du als Zeuge die Hose gestrichen voll hast, dann ist es Zeit, dass du hineinkommst in eine strategische Partnerschaft mit dem Heiligen Geist für Evangelisation. Jesus wusste, dass das passieren kann. Und deswegen hat er gesagt, sorget euch nicht darum, was ihr reden sollt. Es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist, der durch euch redet. Was für eine Verheißung. Uwe, warum habe ich das so wenig erlebt? Mag einige Gründe geben. Ich tippe mich kennend mal darauf, dass das Ganze, diese Verheißung nur da erlebt wird, wo wir die Gleichgültigkeit, von der wir gesprochen haben, einfach überwinden. Auch das gibt's ja, ne? Ein schrecklicher Mord ist geschehen und die Polizei klopft an die Tür von jemand, der es offensichtlich gesehen hat. Und der sagt, oh, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Ich will überleben. Ich habe nichts gesehen. Mir ist das egal. Aber da, wo wir dieser Gleichgültigkeit, so wie wir es gehört haben, entronnen sind, ihr Lieben, da, wo unser Gedärme sich umdrehen, so wie bei Jesus, wenn wir die Menschenmassen sehen, ja, und dann anfangen zu schreien, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, ihr Lieben, dann ist eine Neuausgießung des Geistes immer die Antwort Gottes. In vielerlei Art und Weisen, aber das ist immer wieder die Antwort Gottes. So in Apostelgeschichte 4. Ja, was war geschehen? Sie waren geschlagen worden, sie waren bedroht worden und sie kommen zusammen und sagen, Herr, das ist... Und sie beten, sie ringen. Und was passiert? Sie beten um Freimütigkeit, weil sie merken, es geht uns verloren, weil sie eingeschüchtert worden sind. Sie beten um Freimütigkeit und der Geist Gottes wird ausgegossen. Er ist der strategische Partner für Evangelisation. Wenn wir nicht mehr gleichgültig sind, sondern wenn unser Herz begonnen hat, parallel mit Gott zu schlagen. Ich weiß, ihr habt in dieser Konferenz die Möglichkeit, viel Handauflegung zu erleben und euch zu öffnen für den Heiligen Geist, und das ist gut so. Ich möchte einmal ganz strategisch dich fragen, oder möchte, dass du dich fragst, so ist es vielleicht richtiger, in welchem dieser Punkte, über die wir gesprochen haben, Gleichgültigkeit, Feigheit, Unsensibilität für den Heiligen Geist oder Unglaube und Entmutigung? Wo meinst du, wo du am meisten festhängst? Oder sagst du, nee, Volltreffer, alle vier, versenkt. Möge unser Unglaube versenkt werden heute Morgen, hey? Möge unsere Feigheit versenkt werden heute Morgen. Ich möchte dich einfach einladen, ich möchte eine Zeit nehmen des Betens, weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen möchte, aber ich möchte dich einladen, hierbei nicht passiv zu sein und etwas zu erwarten von anderen, sondern einfach vor deinem Gott zu stehen und ihn einmal zu fragen, Herr, was sagst du mir denn heute Morgen? Was sagst du mir denn heute Morgen? Auch die Sache mit dem Arbeitsplatz und der Unglaubwürdigkeit. Kann sein, dass du hier mal eine Minute oder zwei brauchst, da mal drüber nachzudenken, so vor Gott im Gebet. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht jemanden haben könnten am Keyboard oder am Klavier, der einfach mal Gott dient, indem er ein paar Töne spielt. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und nun sei mal ganz reif und geh mal zu deinem Herrn. Ich gebe dir 2-3 Minuten. einfach mit ihm zu reden. Du kannst gerne auf die Knie gehen, du kannst stehen bleiben. Wenn du müde wirst, darfst du dich auch wieder hinsetzen. Aber ich fürchte um die Vögel des Himmels, die das Wort so schnell wegpicken, nachdem es abgenickt wurde. Alles richtig, alles schön. Jakobus warnt doch so sehr davor, dass wir Glauben nicht mit Werken verbinden. Wer Glauben nur als inneres Gefühl wahrnimmt und es nicht mit Werken verbindet, wird dadurch nicht frommer als ein Dämon, sagt Jakobus. Oh Gott, zeig uns heute bitte, Heiliger Geist, lieber Freund, zeig uns heute, was das für uns bedeutet, für jeden Einzelnen ganz individuell.